Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rangezoomt, Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen, Ihre Podcast-Reihe. Und ähnlich wie beim letzten Mal, hören Sie im Hintergrund, sind wir nochmal im Eletropenparadies unterwegs, weil wir die Atmosphäre, die Sie hören, nämlich das Vogelgezwitscher im Hintergrund, das nehmen wir heute zum Anlass, uns mal mit Heiko Janacek zu treffen. Heiko, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, danke.
Genau, wir haben jetzt längere Zeit nicht mehr, ne?
Also, das aber, stimmt, ja, aber
genau,
ist auch nicht schlimm.
So, Heiko ist auch Kurator hier in der Zoom-Erlebniswelt. Da hatten wir in der letzten Folge, ist zumindest dein Name schon mal gefallen, weil der Kollege Björn Unger sagte, dass ihr das zu zweit macht. Genau, aber ihr teilt euch das auch ein bisschen auf, ne? Also bei euch macht nicht jeder alles, sondern...
Ja, also wir haben uns das grundsätzlich aufgeteilt, die Reviere im Zoo. Und weil nicht einer sozusagen alles betreuen kann oder wir beide alles. Und Asien, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist eigentlich gar nicht mein Bereich. Aber weil die Vögel mein Spezialgebiet sind, bin ich hier auch immer mal involviert, wenn es dann um die gefiederten Bewohner der Zoom-Erlebniswelt geht.
Der aufmerksame Zuhörer weiß, dass Vögel und Vogelarten und so weiter ist schon auch ein bisschen eine Leidenschaft von dir, oder?
Absolut, ja. Also das sind schon... Ich will jetzt nicht sagen meine Lieblingstiere, weil ich finde ganz viele Tiere ganz toll, aber mein größtes Interesse gilt schon den Vögeln.
Und ich glaube, deswegen machen wir nicht zuletzt auch die Folge heute, ich glaube, dass der gemeine Besucher oder der gemeine Zuhörer sich überhaupt gar nicht darüber im Klaren ist, was eigentlich es da für eine Vielfalt und was das Thema Vögel eigentlich in sich hat, oder?
Definitiv, ja. Also den Eindruck habe ich auch immer. Wir haben ja... einen recht vielfältigen Tierbestand und die Besucherlieblinge sind schon eher bei den Säugetieren zu finden. Das ist immer ein bisschen schade, weil es auch bei den Vögeln viele tolle Arten gibt, auf die man vielleicht mal ein bisschen mehr beim nächsten Besuch achten könnte.
Genau, und damit man weiß, worauf man achtet, werden wir uns jetzt ein bisschen damit beschäftigen. Wir sind, wie gesagt, im Eletropenparadies in der Erlebniswelt Asien, weil hier sind in der Halle die Vögel irgendwie unterwegs, ne? Also
genau.
Man begegnet denen, wenn man nach oben guckt oder vielleicht auch manchmal, wenn sie einem kurz über den Schopf dahin fliegen.
Ja, definitiv. Also gerade die Rotohrbülbels, die zahlenmäßig stärkste Truppe hier in der Tropenhalle sind, die fliegen auch mal waghalsige Manöver durch die Besucher und über die Köpfe. Das kann schon dann mal manchmal knapp werden, aber die Vögel wissen das schon einzuschätzen. Also die stoßen nicht mit einem zusammen.
Wir und Sie, liebe Zuhörer, hören im Hintergrund, dass es relativ laut ist. Das liegt nicht zuletzt auch an der Uhrzeit. Wir sind nämlich, das darf man ja ruhig verraten, bei der Aufzeichnung relativ früh morgens hier im Tropenparadies. Auch zu einer Zeit, wo eigentlich noch geschlossen ist.
Genau.
Wir dürfen hier hin, aber das hattest du dir auch nicht ganz ohne Grund ausgesucht, weil morgens ist irgendwie die aktivste Zeit.
Genau, also... Vögel sind schon in der Morgendämmerung eigentlich immer am aktivsten. Ne, deshalb gehen diese Birdwatcher, wie man ja so Vogelbeobachter nennt, eigentlich immer früh morgens auf die Pirsch, um dann Arten zu finden. Und so ist das im Zoo tatsächlich auch. Also hier ist morgens dann das meiste los in der Tropenhalle. Aber auch über Tag kann man als Besucher Glück haben, die Tiere sehr aktiv zu erleben, weil die ja mehrmals am Tag gefüttert werden. Und wenn die Tierpfleger dann gerade auf ihrer Futterrunde hier durch die Halle sind, dann kann man an den Futterstellen auch ganz toll die Vögel beobachten.
Lass uns einmal noch mal zu diesem Gesamtkomplex Vögel und Vogelarten was sagen, weil welche Rolle spielen eigentlich Vögel, wenn man jetzt noch mal so zu unseren Themen Artenschutz oder auch Bildung, wo es ja hier im Zoo häufig drum geht, wenn man darauf das mal fokussiert?
Ja. Also wichtig ist ja immer zu sagen, dass keine Art in ihrem Lebensraum isoliert lebt. Das heißt, das ist ja immer ein Netzwerk von ganz vielen verschiedenen Arten, die in diesem Ökosystem irgendwie miteinander interagieren. Und in jedem Lebensraum der Welt spielen Vögel auch eine wichtige Rolle. Und deshalb ist es wichtig, die dann auch in einem Zoo natürlich, vor allem in einem Zoo, der das wie wir macht, also versucht irgendwie Lebensräume darzustellen, dann gehören zu so einem Lebensraum einfach auch Vögel dazu. Mhm. Und gerade bei den Vögeln gibt es auch viele hochbedrohte Arten, wo wir als Zoo dann natürlich unserem Artenschutzauftrag nochmal toll nachkommen können. Und das ist für uns dann eine schöne Kombination, dass wir zum einen zeigen können, kein Tier lebt in seinem Lebensraum isoliert für sich, sondern es ist immer ein großes Netzwerk. Und in diesem Netzwerk gibt es einfach auch viele bedrohte Vogelarten, für die wir uns einsetzen können.
Habt ihr denn in, also wir sind jetzt in Asien, aber habt ihr in allen Erlebniswelten Vögel?
Ja, nicht überall gleich viele, aber tatsächlich kann man in jeder Erlebniswelt auch Vögel finden, ja.
Ja, okay. Dann jetzt mal zu den knallharten Fakten, denn natürlich, das interessiert die Leute ja. Viele kennen die Halle hier, die ist relativ groß. Mhm. Da stellt man sich die Frage, wie viele Vogelarten gibt es hier denn eigentlich?
7 Arten gibt es hier in der Halle.
Ja.
Und die sind sehr unterschiedlich in der Anzahl vertreten. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, die Rotohrbülbüls sind unsere zahlenmäßig größte Truppe. Also das sind fast 100 Vögel. Ansonsten haben wir hier noch die Vietnamfasane drin, Bali-Stare, Pagodenstare, die Weißbürzel, Chamas, die Frühlingstaube, Zweifarben, Fruchttaube. Also ist ein bunter Mix tatsächlich.
Guck mal, machen wir ein bisschen wie in der Schule jetzt heute, ne? Weil jetzt haben wir gesagt, 7 Vogelarten haben wir hier. Wenn ich jetzt die gesamte Zoom-Erlebniswelt nehme, wie viele Vogelarten finden wir dort?
Wenn du mich fragst, zu wenig. Aber also insgesamt haben wir 31 Arten bei uns im Bestand.
Ja, dann gucken wir uns das Ganze hier in der Halle an, ne? Also 7 Vogelarten, wie gerade erwähnt. Wie funktioniert eigentlich so ein Zusammenleben? Also du wirst mir jetzt wahrscheinlich antworten, in der großen, weiten Welt müssen die ja auch alle miteinander klarkommen. Aber im Grunde ist es ja gerade hier in der Halle, glaube ich, auch so ein bisschen eigenes Ökosystem.
Auf jeden Fall,
ja. Und wie funktioniert das dann?
Also man muss, wenn man sich überlegt, welche Arten man in so einer Halle zusammenhalten will, natürlich immer überlegen, ob die grundsätzlich miteinander zurechtkommen. Also es ist immer nicht sinnvoll, einen Beutegreifer, also einen Greifvogel zum Beispiel, der spezialisiert ist, Singvögel zu fressen, würden wir jetzt hier in der Halle natürlich nicht halten, weil der viel Jagd auf unsere anderen Tiere machen würde. Na, dementsprechend ist das immer sowas und dann muss man schauen, wie kompatibel sind die Tiere zum Beispiel vom Futter, also können die alle mehr oder weniger dasselbe fressen, weil in so einer Halle ist es natürlich schwer zu steuern, dass jetzt eine Tierart nur genau ihr Futter bekommt, weil die ja in einer Gemeinschaft leben. Das heißt, das Futter, was wir anbieten, muss ja eigentlich für jeden bekömmlich sein. Und da darf jetzt kein Nahrungsspezialist dabei sein, der dann uns tot vom Ast fällt, wenn er das falsche Futter frisst. Und das muss man natürlich dann beachten. Und was so die Verträglichkeit anbelangt, weiß man einfach aus Erfahrung, die Zoos über die Jahrzehnte ja gemacht haben, welche Arten gut miteinander funktionieren. Und da kann man sich dann überlegen, was dann für die jeweilige Haltung einfach sinnvoll ist. Und unsere Haltung hier funktioniert gut. Also die Arten, die wir haben, die kommen auch gut miteinander aus. Natürlich ist das immer mal, vor allem in der Brutzeit, ne, dass jetzt das eine Bülbülpärchen das andere mal jagt, weil man sich um einen tollen Brutplatz streitet oder um Nistmaterial oder sowas. Aber das ist tatsächlich ganz natürliches Verhalten und das darf natürlich auch nicht überhand nehmen. Das müssen die Tierpfleger immer sehr gut beobachten. Das machen die aber auch. Und abgesehen von, wie gesagt, solchen kleinen Streitereien funktioniert das ganz hervorragend.
Ja, schließt sich sofort die Frage an, also weil du gerade über Ernährung gesprochen hast. Es gibt ja total viele Pflanzen in dem Tropenparadies. Sind das auch so Aspekte, dass wir jetzt irgendwie, wenn ihr sagt, ihr wollt hier irgendwie was Neues einpflanzen, dann muss irgendwie der Gärtner erst bei dir anrufen und sagen, geht das überhaupt, damit nicht einer der freifliegenden Vögel vielleicht damit nicht klarkommt? Also muss man so vorgehen?
Das ist je nach Tierart auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier im Bestand keine Tierart, die sich sehr viel von Pflanzenteilen ernährt.
Ja.
Und die Gärtner sprechen mit uns das schon immer ab, also mit den Kuratoren oder auch den Tierärztinnen, wenn es um neue Bepflanzung geht, dass halt keine Giftpflanzen dabei sind. Und manchmal gibt es tatsächlich Pflanzen, wo man das vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, dass die für manche Tiergruppen giftig sein könnten. Und deshalb halten die dann schon Rücksprache mit uns. Das ist schon wichtig, weil es auch immer mal passieren könnte, dass natürlich Besucher, was wir nicht möchten, aber es kommt leider vor, Pflanzenteile abreißen und an Tiere verfüttern. Und wenn das dann Giftpflanzen sind, ist das natürlich gefährlich. Und deshalb sind wir da schon im regen Austausch.
Müsst ihr denn, weil du gerade von Nist und Brut Plätzen gesprochen habt, müsst ihr ein bisschen nachhelfen oder regeln die Tiere das selbst? Also müsst ihr denen anbieten, irgendwelche Stellen? Oder?
Also man muss schon irgendwie Angebote schaffen sozusagen, um das so zu sagen. Also unsere Pagodenstare, die wir auch hier in der Halle halten, sind zum Beispiel Höhlenbrüter. Deshalb bieten wir den Nistkästen an. Und für die anderen Vögel, die dann eher ihre Nester selbst bauen, wie jetzt zum Beispiel unsere Weißbürzel-Schamas oder die Rotohrböbels, da bieten wir Nistmaterial an. Also so in Form von so Kokosfasern und sowas, damit die da dann ihre Nester draus bauen können. Das machen die dann aber selbst in irgendwelchen Astgabeln, die sie hier in der Halle finden. Und das funktioniert ganz gut. Und die Fasane zum Beispiel, die brüten ja am Boden. Das bauen die sich auch ganz allein, weil das Nest zu nennen ist vielleicht ein bisschen zu ambitioniert.
Ja.
Also das ist eher eine Kuhle im Boden, die sie so ein bisschen auspolstern und da dann ihre Eier ablegen.
Letzte Frage zu dem, also in diesem Blog. Wie reagieren eigentlich Besucher? Also es kann ja schon sein, dass man, ich habe es vorhin mal so spaßeshalber gesagt, dass man hier durchgeht und einem ziemlich über den Schopf halt eben Gefieder fliegt.
Ja.
Wie gehen die so damit um? Gibt es da mal kritische Nachfragen auch von wegen, euch sind die Vögel ausgebrochen?
Nee, das zum Glück nicht. Also das Konzept der Tropenhalle mit den freilebenden Tieren verstehen die Besucher schon. Aber die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Also manche Leute finden das ganz faszinierend, ne? Wenn dann zum Beispiel auch die Fasane einfach mal vor den Besuchern über den Weg laufen und dann im Unterholz wieder verschwinden und man die eigentlich gar nicht sehen kann, weil die so gut getarnt sind dann. Wenn die Vögel dann wirklich, also vor allem die Rotohrböbels, knapp über die Köpfe der Besucher mal rauschen, dann sind da die Reaktionen sehr unterschiedlich. Also viele erschrecken sich natürlich, ne? Manche kreischen auch und das ist sehr unterschiedlich, aber viele finden das, glaube ich, schon schön, dass sie den Tieren hier so nahe kommen können.
Ja, Heiko, wir wollen uns aber jetzt hier im Eletropenparadies zwei besondere Vogelarten etwas genauer angucken,
ja,
in dieser Folge von den sieben, die hier leben. Und fangen wir mal mit der ersten an, Bali-Star. Hast du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt,
ja,
gerade in der Vergangenheit. Wie sieht denn so ein Bali-Star eigentlich aus?
Sehr hübsch, würde ich sagen. Also das ist ein überwiegend weißer Vogel.
Gut, dann können wir jetzt zur nächsten Frage.
Ja, genau, machen wir einfach weiter. Ne? Nein, also das ist ein überwiegend weißer Vogel, der schwarze Spitzen in den Schwung- und Schwanzfedern hat und im Gesicht um die Augen herum also unbefiedert ist und die Haut ist leuchtend blau. Und dann hat er auch noch so eine aufstellbare Federhaube. Und also das ist ein netter Singvogel oder Sperlingsvogel aus Indonesien und wie der Name schon sagt, halt aus Bali.
Ja, genau, das ist die Frage nach dem Verbreitungsgebiet, kann ich mir dann schon fast wieder sparen. Aber sag mal, wie groß ist denn der? Kann man das, also klar, jedes Tier ist individuell, aber gibt es da so Richtwerte?
Ja, also so, man könnte vielleicht sagen, ungefähr so groß wie eine Amsel, damit die Leute so einen Vergleich haben. Ja. Wenn man jetzt irgendwie Zentimeterangaben nennt, ist das immer schwierig,
das ist
sich vorzustellen.
Genau.
Aber vielleicht vergleichbar mit einer Amsel.
Und das ist ein Singvogel, hast du gerade gesagt.
Genau, das war so ein bisschen inkorrekt. Also Sperlingsvögel sagt man heutzutage eher, weil zu den Sperlingsvögeln, das ist die größte Ordnung innerhalb der Vögel. Und da gehören zum Beispiel auch die Krähenvögel zu und sowas und die singen nun wirklich nicht. Und deshalb sagt man heute eher Sperlingsvögel. Genau, aber da gehört dazu.
Und die machen dann, also ich meine, Singvogel kommen ja nicht von ungefähr, sondern man glaubt ja, denen beim Singen zuzuhören, weil es irgendwie eine melodische Tonabfolge ist.
Ja.
Und das ist dann bei dem auch so. Also der piept nicht, der kräht nicht, sondern es
genau,
ist eine Art Singsang.
Ja, das schon auf jeden Fall. Und das ist auch so ein bisschen das Verhängnis des Bali-Stars, dass er halt so schöne Geräusche von sich gibt und seine Färbung. Also das ist eine Kombination aus zwei Faktoren. In Indonesien ist es nämlich Tradition, sich ein Singvogel oder Sperlingsvogel in einem kleinen Käfig außen am Haus hängen zu haben. Und das soll halt Glück bringen dem Haushalt und sowas. Und da geht es dann auch ein bisschen um Status. Und weiße Vögel gelten als besonders wertvoll. Und da der Bali-Star halt überwiegend weiß ist, ist er da sehr beliebt gewesen in der Vergangenheit, um den dann halt der Natur zu entnehmen, also zu fangen aus der Natur und in so kleine Käfige zu sperren. Und leider ist dann da die Ernährung natürlich nicht gut und die Haltung nicht gut. Die Tiere versterben recht schnell, weshalb man dann schnell wieder Nachschub braucht. Also es ist überhaupt nicht nachhaltig natürlich. Und das führte dann dazu, dass der in der Natur mehr oder weniger schon ausgestorben war.
Genau, das ist nämlich der nächste Punkt. Du erklärst die Geschichte drumherum schon. Der Bali-Star gilt als eine der am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit.
Genau, ne? Ja. Und das liegt zum einen daran, dass er halt wirklich einfach ein kleines Verbreitungsgebiet hat. Ne? Also ja. So sagen wir immer, der ist halt auf Bali endemisch. Ne? Das bedeutet, der kommt nur dort vor. Und dann aber auch nicht auf der gesamten Insel Bali, sondern eigentlich nur im Nordwesten, in einem kleinen Gebiet. Da gibt es glücklicherweise auch einen Nationalpark, der geschützt ist. Also das sind schon mal ganz gute Voraussetzungen. Aber trotzdem wurde und wird er nach wie vor halt illegal gefangen, um dann in Käfigen gehalten zu werden. Und die Bestände sind sehr klein, kann man sagen.
Da müssen wir noch mal einmal drauf eingehen. Ich glaube, weil man das nicht so ganz nachvollziehen kann. Du sagtest gerade, er wird dann immer wieder nachgezüchtet. Das ist nicht nachhaltig. Also das heißt, Zucht ist nicht gleich Zucht. Also nur weil man jetzt den Vogel irgendwie für den Käfig braucht und ratzfatz welchem nachproduziert, nennen wir es mal wirklich so technisch, heißt das noch lange nicht, dass das eine Vogelart oder so sichert, ne? Sondern das ist dann wirklich ganz, ganz kurz gedacht.
Genau, nee, nicht nachhaltig ist der Fang dieser Tiere. Also die werden halt der Natur entnommen und versterben aber nach kurzer Zeit, sodass man schnell wieder Nachschub braucht. Und das ist natürlich kein bisschen nachhaltig. Die Zucht der Bali-Stare in menschlicher Obhut ist durchaus nachhaltig. Also es gibt weltweit mehrere tausend Bali-Stare in menschlicher Obhut. Die lassen sich gut vermehren. Das ist also tatsächlich gar nicht so das Problem. Es gab auch schon verschiedene Auswilderungen von in menschlicher Obhut gezüchteten Bali-Staren auf Bali. Das Problem ist tatsächlich, sobald die Bali-Stare aber die geschützten Bereiche verlassen, werden die halt wieder weggefangen. Und die können sich in diesem Nationalpark, haben die sich ganz gut jetzt etablieren können. Da gibt es sogar ein paar hundert Tiere jetzt wieder freilebend, die da auch brüten, sich selbstständig vermehren und sowas. Also das funktioniert soweit. Aber sobald die das geschützte Gebiet verlassen, sind die mehr oder weniger freiwild, kann man sagen, und sind dann auch ruckzuck wieder weggefangen.
Du hast ja gesagt, das ist eine kulturelle Frage, genau. Ein Stück weit. Gibt es denn da dann auch irgendwie Programme, dass man versucht, also es klingt ein bisschen überheblich, wenn man Aufklärung sagt, ne? Weil,
aber ist tatsächlich so, weil vielen Menschen tatsächlich nicht bewusst ist, was das für eine besondere Tierart ist. Mhm. Dadurch, dass man das in seinem eigenen Umfeld halt hat, nimmt man an, dass das etwas sehr, sehr Typisches ist und weiß vielleicht nicht, dass diese Tierart nur bei einem selbst vorkommt. Und wenn man dafür sorgt, dass die da verschwindet, es die nirgendwo mehr gibt. Und wir sind ja Mitglied im Europäischen Zooverband, der immer Bildungskampagnen oder Artenschutzkampagnen veranstaltet, die dann 2 Jahre lang laufen. Und eine sehr erfolgreiche Kampagne der letzten Jahre war die Silent Forest Kampagne. Im Rahmen dieser Kampagne, also Silent Forest, weil die Vögel halt aus dem Regenwald weggefangen werden und es dann halt einfach dort still ist. Und im Rahmen dieser Kampagne wurden natürlich Geldmittel gesammelt für Artenschutzprojekte oder Zuchtstationen in Indonesien für hochbedrohte Singvogelarten. Aber auf der anderen Seite gab es auch ganz massive Projekte, die halt diesen Bildungssektor abgedeckt haben, wo also dann in Schulen gegangen wurde und im Prinzip schon Kindern erklärt wurde, was ihr hier an Tierwelt habt, ist sehr besonders, die ist schützenswert und wenn die intakt ist, kommen gerne Leute nach Indonesien oder nach Bali, um diese Tiere zu besuchen. Na, also im Prinzip eine alternative Einnahmequelle für die Leute zu schaffen. Und was auch versucht wird, ist den Bedarf der Vögel, die dann in diesen kleinen Käfigen an den Häuserwänden hängen, über andere Tierarten zu decken, die man gut in menschlicher Obhut züchten kann. Also irgendwelche Finkenvögel oder weiße Lachtauben. Das ist dann auch ein weißer Vogel. Man kann darüber seinen sozialen Status zeigen. Aber dieser Vogel musste halt nicht der Natur entnommen werden. Und den kann man, auch wenn es aus Tierschutzsicht immer noch kein schönes Leben ist, aber den kann man besser in einem kleinen Käfig halten als jetzt einen Bali-Star oder einen anderen doch höher spezialisierten Vogel als jetzt eine Lachtaube.
Ja, okay. Dann lass uns über die zweite Vogelart sprechen, nämlich Vietnamfasan. Da kommen jetzt wieder die gleichen Fragen. Wir müssen uns erst einmal von dir erklären lassen, wie sieht der aus? Das mit dem Verbreitungsgebiet kann ich ja vorwegnehmen.
Genau,
Wie der Name schon sagt. Nein, aber wie sieht der Vietnamfasan aus?
Ja, das ist so, dass es ist ein Hühnervogel, ne, der sich am Boden aufhält und Männchen und Weibchen sehen da sehr unterschiedlich aus. Also die zeigen einen Geschlechtsdimorphismus, sagt man. Das heißt, das Männchen ist schon prächtig gefärbt, kann man sagen. Also der hat so ein blau schillerndes Gefieder, leuchtend rote Beine, einen weißen Schopf, den er auch aufstellen kann. Und das Weibchen, also die Henne, die ist ganz unauffällig gefärbt. Also bräunlich, damit die halt gut getarnt ist im Unterholz. Weil sie dann auch diejenige ist, die auf den Eiern sitzt und die bebrütet und dann natürlich nicht einem Fressfeind entgegenleuchten möchte, damit der genau weiß, wo er dann die Henne oder die Eier erbeuten kann.
Auch der Vietnamfasan gilt vom Aussterben bedroht, so heißt es. Also, und dann hier, das finde ich immer so super, meine Redaktion schreibt mir das so, dass ich da wirklich mal kritisch nachfragen kann. In der Wildnis wahrscheinlich ausgestorben.
Ja.
Es ist schon so, dass ihr häufig auch mit solchen Wahrscheinlichkeiten arbeiten müsst. Ne? Dass man,
ja.
Wie errechnet, also das errechnet man oder man hat nicht so eine Dokumentation in anderen Ländern, dass man nur ein bisschen mutmaßen muss, oder?
Also die Grundlage für uns ist ja immer die rote Liste der IUCN. Also die IUCN ist die Weltnaturschutzorganisation. Und die teilt die Tierarten in die Gefährdungskategorien ein. Und das geschieht natürlich anhand von Daten, die erhoben wurden im Verbreitungsgebiet der jeweiligen Tierart. Das ist aber häufig gar nicht so einfach, da Daten zu erheben, weil die leben ja jetzt nicht in einem hübschen Stadtpark, den man gut begehen kann und schön überblicken kann, sondern ja. In der Regel leben so Tiere ja in Bereichen, die gar nicht so gut zugänglich sind, wo vielleicht gar nicht so häufig Wissenschaftler auch vorbeikommen, um Erhebungen zu machen. Und deshalb ist das dann immer schwierig, eine Art sozusagen endgültig als in der Natur ausgestorben zu erklären, weil es immer sein kann, dass in irgendeinem Tal oder auf einem Berggipfel oder so die Tierart sich vielleicht doch in einer winzigen Population noch gehalten hat. Und deshalb tut man sich damit sehr schwer. Der letzte gesicherte Nachweis von einem Vietnamfasan aus der Natur ist aber aus den 90ern, also schon wirklich lange her.
Genau.
Und deshalb kann man davon ausgehen, weil die zum Beispiel auch auf so Kamerafallen, die man ja aufstellen kann und sowas, einfach nicht auftauchen, kann man schon davon ausgehen, dass die Art entweder tatsächlich schon ausgestorben ist in der Natur oder der Bestand sehr, sehr klein ist.
Genau, und dann ist es an der Zeit, dass sogenannte Erhaltungszuchtprogramme starten.
Genau.
Und da gehört er ja hier ebenfalls dazu, wenn es um den Vietnamfasan geht, ne?
Ganz genau, ja. Also wir beteiligen uns da am EEP, ne? Das so nennen wir ja die Zuchtprogramme innerhalb des Europäischen Zooverbandes. Und wir sind da aktive Teilnehmer, kann man sagen. Also wir haben mehrfach schon mit unseren Tieren gezüchtet. Hier in unserer Tropenhalle in Asien sind auch verschiedene Studien schon tatsächlich gelaufen zum Verhalten der Vietnamfasane, weil wir hier natürlich ein anderes Umfeld bieten können als jetzt Zoos, die in einer Foliere halten, weil wir hier viel mehr Fläche haben und das Verhalten vielleicht noch mal natürlicher ist, weil das halt eine große Tropenhalle ist, kann man hier interessante Dinge beobachten. Und ja, wir sind Teil von diesem EEP und sind ganz froh, weil eine Nachzucht aus dem letzten Jahr aktuell im Tierpark Berlin mit vielen anderen Vietnamfasanen darauf wartet, nach Vietnam zurückgeschickt zu werden. Die wird da allerdings nicht ausgewildert, sondern kommt in eine Zuchtstation vor Ort, wo dann weitere Vietnamfasane, ich sag mal, produziert werden sollen, die dann allerdings tatsächlich im geeigneten Lebensraum ausgewildert werden.
Ist man da so ein bisschen aufgeregt eigentlich, wenn man dann sich überlegt,
total.
Wir haben jetzt den nächsten Schritt gemacht, ja. Und dann steht der wiederum nächste bevor.
Ja, also natürlich, das ist ganz, ganz aufregend. Also allein dann die Nachricht zu bekommen, dass eins unserer Tiere auch ausgewählt wurde für dieses Projekt, ist natürlich ganz toll. Also da freut man sich, dafür macht man das ja eigentlich. Ne? Also das ist ja so immer das große Ziel bei diesen Erhaltungszuchten, dass man dann auch wirklich was dazu beitragen kann, der Art in ihrem eigentlichen Verbreitungsgebiet zu helfen und das Tier dann einzupacken, damit das dann in den Tierpark Berlin transportiert werden konnte. Das war natürlich auch ganz aufregend und jetzt warten wir alle darauf, wann es dann da tatsächlich weitergehen kann, weil solche Transporte natürlich mit viel bürokratischem Aufwand verbunden sind. Na, alle wissen, dass Vogelgrippe ein riesiges Thema ist.
Ja, genau.
Und deshalb ist das gar nicht so einfach. Wir sind den Kollegen in Berlin sehr dankbar, dass die so als Sammelstelle tatsächlich fungieren. Die haben tatsächlich aber auch einfach genug Platz, um das zu machen. Und da warten jetzt aktuell tatsächlich 10 Vietnam-Fasanenpaare darauf, nach Vietnam zurückzukehren.
Ja, Heiko, dann wollen wir uns jetzt noch mal mit einer anderen Erlebniswelt beschäftigen, nämlich Afrika. Du hattest ja gesagt, da gibt es unter anderem auch Vögel. Allerdings sagen wir auch die Wahrheit, da es heute bei der Aufzeichnung draußen total regnet, haben wir uns entschieden, im Eletropenparadies zu bleiben. Das heißt, du beschreibst mir das jetzt alles, ohne dass wir da direkt uns die Tiere angucken.
Ich male dir ein Bild mit Worten.
Genau, dafür gibt es Podcasts. Genau so ist das. So, also Erlebniswelt Afrika. Aber bei einer kurzen Zwischenfrage, ne, es ist ja jetzt schon ein bisschen später geworden. Man merkt, es wird ruhiger hier in der Halle. Ne? Mhm. Ist das jetzt dann so die Zeit, wo die erste Aufregung vorbei ist oder ist es nach dem Frühstück?
Genau, also die Tierpfleger haben jetzt die erste Fütterungsrunde schon gemacht. Mhm. Das heißt, die Tiere haben jetzt ihren Bauch voll. Jetzt beschäftigt man sich dann eher damit, dass man das Gefieder mal pflegt und sich ein bisschen ausruht. Und genau.
Spannend. So, also Afrika haben wir gesagt. Da gibt es auch einiges an Vogelarten und wir gucken auf zwei, auch hier wieder ganz speziell, nämlich auf das Rußköpfchen und auf den Hammerkopf. Mhm. Das sind die beiden. Fangen wir mit dem Rußköpfchen an. Verniedlichungsformen sind ja eher, ne, kommen ja nicht ganz so häufig vor, muss man sagen.
Stimmt, ja.
Aber jetzt in der Form hier halt eben schon. Die leben irgendwie vor dem Giraffenhaus oder bei dem Giraffenhaus.
Mhm, genau.
Und wie sehen die aus?
Das sind kleine Papageien, kann man tatsächlich sagen. Also von der Körpergröße her vergleichbar mit einer Kohlmeise. Die ist ja ziemlich häufig bei uns so. Und von der Grundfarbe her sind die grün gefärbt, also der Schwanz, der Körper ist so grün befiedert und dann haben die halt im Gesicht eine dunkelgraue Maske, kann man sagen, und daher kommt dann auch der Name Rußköpfchen. Dann haben die noch so einen leuchtend weißen Augenring, ganz kräftig roten Schnabel, also es sind sehr hübsch gefärbte Tiere.
Stellen wir uns die Frage, die Rußköpfchen, wo ist denn deren Verbreitungsgebiet, also wo kommen die her?
Ja, natürlich aus Afrika. Sie leben ja in unserer Erlebniswelt Afrika. Und in Afrika selbst leben sie dann in Sambia, allerdings auch nur in einem ziemlich kleinen Gebiet. Und das haben wir bei den anderen Vogelarten jetzt vorhin schon gehört. Hat man ein kleines Verbreitungsgebiet, ist das für einen selbst vielleicht immer nicht ganz so gut.
Und ich glaube, das spielt dann, also spielt da auch die Optik eine Rolle. Also wir haben ja jetzt auch gerade schon gehört, wenn die Tiere besonders hübsch sind oder so, scheint der Mensch deutlich mehr Interesse daran zu haben, sie aus der Natur zu entfernen. Gilt das für die Rußköpfchen auch?
Ja, also da ist tatsächlich ein Problem, also für das Rußköpfchen in der Natur ist ein Problem der Lebensraumverlust. So. Mhm. Damit haben aber viele Tierarten zu kämpfen und bei denen kommt hinzu, dass Anfang des 20. Jahrhunderts die in wirklich großer Stückzahl auch der Natur entnommen wurden, um sie halt als Heimtiere zu halten. Denn die sind hübsch, die sind von der Größe her auch so, dass man denkt, ach ja, das kann man gut zu Hause halten. Und ja, das hat die sehr beliebt gemacht.
Wir haben uns hier aufgeschrieben, niedlich und verspielt. Also das heißt, das scheint dann auch eine Interaktion möglich zu sein.
Definitiv, ja. Also die können schon sehr zutraulich werden und die leben ja auch in Gruppen, ne, und da ist immer was los und das ist auch einfach schön, denen zuzuschauen. Und also das sind schon sehr lebhafte Tiere, ja.
Wie sieht es da aus? Gelingt die Zucht bei euch? Oder?
Ja, also Rußköpfchen zu vermehren ist jetzt tatsächlich keine tiergärtnerische Herausforderung. Da ist es eher so, dass wir das sogar dann steuern müssen, dass wir tatsächlich die Nistkästen mal zeitweise entfernen oder Eier gegen Kunsteier austauschen oder sowas, damit einfach nicht zu viele entstehen. Aber die zu vermehren ist gut möglich, ja.
Heiko, du hattest gerade gesagt, Rußköpfchen gelten ja so ein bisschen auch gehen so in die Richtung Papageien. Mhm. Da natürlich dann die Frage, sind die eigentlich zu Hause auch zu halten?
Ja, also das ist was, womit wir viel zu tun haben, dass Leute halt Papageien ganz toll finden und faszinierend, was sie ja auch sind. Und dann der Wunsch entsteht, die zu Hause halten zu wollen. Und also als Zoo würden wir davon immer abraten, weil Papageien einfach hohe Ansprüche an die Haltung stellen, denen man nicht so gut gerecht werden kann als Privatmensch. Und ein großes Problem ist einfach bei den großen Papageienarten die Lebensdauer. Also wir reden da wirklich über Jahrzehnte. Und wer von uns kann sagen, wo er in 30 Jahren lebt, wie es ihm gesundheitlich geht, ja, ob man da für die Tiere sorgen kann und so weiter. Und das ist eine große Verantwortung und wir raten da immer von ab. Wenn man tatsächlich den großen Wunsch hat, zu Hause Papageien zu halten, dann gibt es ja sowas wie Wellensittiche, Nymphensittiche, die man durchaus gut auch zu Hause halten kann. Auch die Agaporniden, also zu denen ja auch die Rußköpfchen zählen, lassen sich durchaus als Privatmensch gut halten. Aber auch da muss man sich immer klar machen, das sind Tiere, die in Gruppen leben. Man kann die nicht alleine halten. Auch die brauchen große Gehege, die brauchen Freiflug. Also das ist auch nicht mit wenig Aufwand verbunden, aber es ist eher möglich als bei den großen Papageien wie jetzt Aras oder Kakadus, die dann vernünftig zu Hause zu halten.
Okay, und dann, weil es sich dramaturgisch so gehört, machen wir zum Schluss jetzt aber auch nochmal eine Vogelart, die nicht bedroht ist.
Ja.
Also, und zwar geht es um den Hammerkopf, wie gerade schon erwähnt. Aber in der Vorbereitung hast du gesagt, da würdest du schon gerne drüber sprechen, weil der irgendwie besonders aussieht oder durch sein Aussehen besonders auffällt. Ne?
Definitiv, ja. Also, das ist schon ein besonderer Vogel. Also, der ist für ein, ich sag mal, Schreitvogel relativ klein, also der wird gar nicht so hoch. Man kann sagen, ungefähr so Hühnergröße.
Ja.
Und heißt aber Hammerkopf, weil der einen, ja, so hammerförmigen Kopf hat tatsächlich. Also der große Schnabel, der ragt halt nach vorne raus. Nach hinten hat er dann einen verlängerten Federschopf. Und das Ganze wirkt dann tatsächlich wie ein Hammer.
Wo kommt der denn normalerweise vor? Lass mich raten, in Afrika?
Genau, das ist sehr gut. Ich sitze hier mit einem Ornithologen. genau, also der hat in Afrika ein ziemlich großes Verbreitungsgebiet, ist im Prinzip überall südlich der Sahara anzutreffen, solange es da Wasserstellen gibt. Und auch da ist er beim Biotop gar nicht wählerisch, es muss einfach nur Wasser geben, wo er dann halt seine Nahrung suchen kann.
Genau, und bei euch lebt er im Ele-Dschungel-Abenteuer hier in der Zoom-Erlebniswelt. Und jetzt kommt das Besondere, nämlich gemeinsam mit einigen Enten, aber auch mit Flusspferden.
Genau, ja.
Wo ich jetzt so im ersten Blick sagen würde, ist eine ungewöhnliche WG.
Aber eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, weil sie in Afrika halt genauso auch vorkommt. Ne? Aber also für uns als Europäer vielleicht schon ungewöhnlich, aber wer schon mal auf Safari war, hat bestimmt in der Nähe von Flusspferden auch Hammerköpfe gesehen.
Gibt es da Interaktion oder geht man sich da eher aus dem Weg?
Also die gehen sich schon eher aus dem Weg. Es ist aber so, dass die Hammerköpfe ja wirklich sehr, sehr große, massive Nester bauen und dafür zum Beispiel auch den Kot von Flusspferden gar nicht so uninteressant finden, um damit dann das Nest vielleicht auszukleiden oder aufzubauen. Weil als großer Pflanzenfresser scheiden die Flusspferde natürlich viel Kot aus. Der ist nicht gut verdaut, also das ist ziemlich grob, was da noch rauskommt. Also Pflanzenfaser kann man eigentlich sagen. Und das ist auch hier bei uns im Zoo durchaus beliebt, um das dann für den Nestbau mit zu verwenden.
Genau, Nestbau ist genau das Stichwort, denn der Hammerkopf baut außergewöhnlich große Nester.
Ja, wirklich, ja.
Also, warum?
Warum? Das ist immer so die Frage. Die Vermutung ist tatsächlich als Schutzmechanismus gegen Fressfeinde.
Ja.
Und also man muss sich das tatsächlich so vorstellen, ich habe vorhin schon gesagt, der ist so ungefähr hühnergroß, dieser Vogel, baut aber ein Nest, das einen Durchmesser von 1,5 Metern haben kann. Also wirklich, wirklich groß, mehrere hundert Kilo schwer das Nest. Und das ist so aufgebaut, dass es in diesem Nest eine Nestkammer gibt und einen Tunnel, der auch recht lang ist, der zu dieser Kammer führt. Und der Eingang zu diesem Tunnel befindet sich eher auf der Unterseite von dem Nest, sodass man von unten daran fliegen und dann durch diesen engen Gang zu der Brutkammer schlüpfen muss. Und das hält schon mal viele Fressfeinde ab. Und die Vermutung ist tatsächlich, dass das der Grund ist, warum die so große Nester bauen.
Wie lange bauen die da dran, wenn das so groß ist?
Lange und ständig. Also das ist tatsächlich für ein Hammerkopfpaar ganz wichtig. Die bauen auch außerhalb der Brutzeit an diesem Nest weiter. Das dient wirklich der Paarbindung. Das ist so irgendwie so ein Projekt, das die als Paar sozusagen haben. Und die haben in der Natur und auch in Zoohaltung häufig sogar mehrere Nester, die sie abwechselnd benutzen. Also in dem Jahr brüten die mal in dem Nest, im nächsten Jahr dann in einem anderen. Und also das ist für die Tiere tatsächlich schon eine große Aufgabe. Also sie arbeiten da permanent dran.
Und die kann man bei euch auch sehen, glaube ich, wenn man durch die Halle geht.
Genau, ja, wenn man durch die Halle geht und vor den Flusspferdanlagen steht und dann nach oben schaut, so in Richtung Hallendach, kann man dann an der Wand tatsächlich die Nester sehen.
Heiko, mit Blick auf die Uhr stellen wir fest, dass auch diese Folge sich dem Ende neigt. Aber zum Schluss nochmal so über das Thema Vögel allgemein. Was ist daran so faszinierend auch für die Besucher? Und man kennt ja auch die Geschichten, dass also viele Leute irgendwie durch Wald, Wiese, Heide laufen und häufig den Kopf im Nacken haben, um dann zu schauen und das zu beobachten. Also was macht Vögel für uns Menschen eigentlich so faszinierend?
Ja, das ist schwer zu beantworten, weil es für jeden natürlich wahrscheinlich andere Gründe gibt. Aber ich denke, es ist einfach so die Tiergruppe, die uns in unserem Alltag am meisten begleitet. Also wenn wir uns vorstellen, wir laufen durch einen Stadtpark oder durch den Wald, wie viele Säugetierarten begegnen uns eigentlich? Oder wie viele Reptilienarten sehen wir bei so einem Spaziergang? Hingegen Vögel sehen wir tatsächlich schon viele Arten und die begleiten uns überall, die gibt es in allen Lebensräumen, die sind super angepasst an alle möglichen Herausforderungen. Es gibt Vogelarten, die können über den Himalaya ziehen, ne, wo wir das nur mit Flugzeug und Druckausgleich in der Kabine und so gewährleisten können. Die können das einfach und allein die Fähigkeit, auch fliegen zu können, ist ja total faszinierend. Ne? Also es ist ja immer so, oh, welche Superkraft würdest du dir wünschen? Ja,
genau.
Also ich fände es toll, wenn ich fliegen könnte.
Genau, wenn ich morgens über die A40 fahre, geht mir das ganz ähnlich.
Ja,
das geht mir ähnlich. So, Heiko Janacek, der Kurator in der Zoom-Erlebniswelt. Heiko, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und uns wird was einfallen, dass wir uns demnächst wieder treffen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, das
und
ist schön.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie weitere Informationen auch rund um die Vogelwelt erfahren möchten, dann finden Sie diese natürlich wie immer auf unserer Homepage www.zoom-erlebniswelt.de. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.